Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann
und sie auch mal verändern kann.
Reflab.
Hallo miteinander, herzlich willkommen beim Stammtisch. Ich bin der Manuel, mit mir im Studio ist der Felix. Hoi, hello again, du bist der Stammgast hier.
Und Stammgast,
wir haben nochmal jemanden dabei, nämlich Natascha Bertschinger. Herzlich willkommen zum Stammtisch.
Hallo zusammen.
Super, bist du dabei? Wir haben heute wieder mal ein ernstes Thema. Es geht um die Geschichte, wo ich würde sagen, die Schweiz ziemlich erschüttert hat die letzten Tage und sogar über Grenzen vom Land aus Schlagzeilen gemacht hat. Es ist der Fall Lederach. Es geht um evangelikal-fundamentalistische Schule und eine Gemeinde, die daran angeschlossen ist, wo durch eine SRF-Dokumentation jetzt wirklich so ganz wüste Zustände an die Oberfläche gekommen sind. Kinder, die geschlagen worden sind über Jahre hinweg. Atmosphäre von Angst und von geistlichem Druck und Missbrauch. Und das ist in einer Doc-Sendung breit dargestellt worden und hat ganz viele Reaktionen hervorgerufen. Und das hat uns so ein bisschen beschäftigt, dann auch im Blick auf das ganze Thema Grenzverletzungen, Missbrauch, Grenzüberschreitungen, auch in Freikirchen, in evangelikalen Kirchen. Und dann haben wir dich eingeladen, Natascha. Ich probiere mal ein paar Sachen zu dir sagen und du kannst dann einfach ergänzen und von dir noch erzählen. Das Internet weist dich aus als Supervisorin, als Vorsitzende von der Arbeitsgruppe Prävention von der EMK Schweiz, das ist die evangelisch-methodistische Kirche Schweiz. Und du bist auch mitbeteiligt an dem Netzwerk Gemeinsam gegen Grenzverletzungen. Das ist das, wo jetzt auch auf Social Media ist das ein paar Mal vorgekommen, jetzt auch im Zug von dieser Lederach-Geschichte hat man auf das verwiesen. Das ist der Hashtag und Website Stopp Grenzverletzung heisst, gell?
Genau.
Vielleicht kannst du gerade kurz sagen, was das genau ist, dass wir so einen Eindruck bekommen, um was handelt es sich und wer hat mit dem zu tun oder ist daran angeschlossen?
Angeschlossen sind ganz verschiedene Kirchenvereinigungen, sind ganz verschiedene Institutionen, christliche Institutionen in der Zwischenzeit. Entstanden ist aus der SEA raus, der Schweizerischen Evangelischen Allianz, wo es sich ein Team gebildet hat, das sich mit dem Thema anfängt auseinanderzusetzen, das sich überlegt hat, wie könnte es gemeinsam unterwegs sein in dem Themenfeld Grenzverletzungen im Freikirchen-Setting, im SEA-Setting auch aussehen. Dadurch hat es eine schlussendliche Karte gegeben und hat so einen nächsten Schritt gegeben und mit dem sind wir an die einzelnen Kirchenverbände, haben sie eingeladen, um das zu prüfen, um zu überlegen, ob sie möchten Teil davon sein. Und gestartet haben wir letztes Jahr, jetzt bald ein gutes Jahr, mit ganz vielen Verbänden, die mit unterwegs sind, mit ganz vielen Unterzeichnenden, die unterwegs sind und leiten wir es als ein Leitungsteam, das dort drinnen versucht, Eckpfeiler zu setzen.
Also letztes Jahr gestartet ist ja jetzt nicht besonders früh, muss man sagen. Also ist ja eher zu spät als zu früh. Was war der Anlass gewesen? Also eben, die Allianz ist ja, das ist der Dachverband von der Freikirche in der Schweiz, sind auch einzelne landeskirchliche Gemeinden dabei. Warum ist es so lange gegangen?
Ja, die Frage kann ich nicht 100% beantworten. Bin ich ganz 100% von Anfang an dabei gewesen. Ich denke, es hat schon ganz viele Bestrebungen, ganz viele Bemühungen, präventive Bemühungen gegeben in den einzelnen Verbänden drin. Es gibt für die Jugendverbände eine gemeinsame Charta von der SEA, wo so ein bisschen trägend auch drinnen ist, wo man gemerkt hat, aber es betrifft nicht nur Jugendverbände, es geht auch viel weiter. Es sind ganz andere Themenfelder, wo es noch betrifft. Und aus dem heraus ist so der Wunsch entstanden, miteinander etwas zu erarbeiten, Synergien zu nutzen, miteinander können Schulungen anzubieten, miteinander gemeinsame Grundlage drinnen zu legen. Das ist so das, was ich als Hauptschwerpunkt von meiner Seite würde beschreiben.
Also ist es auch ein Stück weit ein Anlauf, um vorausgehende Bemühungen irgendwie zusammenzufassen und in ein Netzwerk einbinden oder so. Also einzelne Gemeinden haben schon lange vorher für sich präventive Massnahmen ergriffen. Und jetzt ist quasi die Idee, dass man vom Dachverband aus irgendwie auch so wie ein Label schafft, und auch Hilfe an die Hand gibt, wo es einfacher macht für Gemeinden, da aufzuspringen.
Es sind wahrscheinlich auf der Homepage gewesen, wenn ich das vorhin erahnt habe. Dort gibt es eine ganze Serie auch mit Hilfsmitteln, mit Sachen, die von den einzelnen Verbänden auskommen, die wir auch möchten teilen. Da ist ein Teil drin. Wir möchten einander unterstützen, wirklich präventiv unterwegs zu sein, Missbrauchssituationen helfen, zu vermeiden, zu verhindern, soweit wie es überhaupt möglich ist, einander unsere Ressourcen zur Verfügung stellen. Das ist ein Teil. Der andere ist wirklich miteinander können, Schulungen anzubieten, miteinander im Thema können wachsen, voneinander können zu lernen, aus Erfahrungen heraus können zu lernen, wie funktioniert präventive Aufgaben, Stellungen bei euch als Verband, als einzelne Verbände drinnen. Und das andere ist wirklich sagen, wir haben eine gemeinsame Karte, eine gemeinsame Grundlage, um zu sagen, das ist so der Minimumstandard, den wir möchten fahren miteinander.
Ja. Und wenn jetzt du hast ja sicher auch heute noch miterlebt oder in den Medien mitbekommen, die ganze Geschichte mit dieser Schule, wo der Jörg Lederach, der ehemalige Schoki-Patron, mit involviert ist. Wenn du das wahrnimmst, was ist dort schiefgegangen?
Das ist eine sehr kurz zusammengefasste Fragestellung. Ich glaube, die kann man nicht in einem Satz so einfach beantworten. Ich glaube, dort ist ganz vieles drin schiefgegangen. Das fängt an bei Machtstrukturen, die drin sind, bei einem Gottesbild, das sehr stark geprägt ist von der Missionsbewegung, die von Südafrika herkommt. Das geht wahrscheinlich bei Controlling-Systemen, die schlussendlich nicht so gegriffen hätten, wie sie hätten sollen greifen. Vielleicht auch beim Ehepaar, dass sie alleinig drin unterwegs sind. Das hat ganz viele Fragestellungen, die dort drin falsch und schief gelaufen sind.
Und wie hast du das beobachtet, dass, wenn so etwas ist in den Medien, auch eine grosse Wucht entwickelt, eine grosse Betroffenheit, liesest du das und denkst, oh, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir quasi das nicht wir als Freikirche in Kollektivhaft reinkommen und quasi auch noch irgendwie da noch uns präventiv distanzieren, wenn wir schon bei der Prävention sind. Wie beobachtest du so eine Geschichte? Also leuchten da auch andere Alarmlämpchen auf, nicht nur die von der Betroffenheit, sondern die eben, wie können wir uns klar positionieren, dass wir nicht da noch irgendwie quasi mithängen.
Ich muss vielleicht kurz reingrätschen. Ich habe tatsächlich auf Social Media, ich habe ja etwas postet dazu und gesagt, ich finde das absolut befremdlich und ekelhaft und abstoßend, was da passiert ist im Namen Gottes und so. Und ich habe ein paar Kommentare auf Social Media von Leuten, die sagen, ja, so sind die alle, die Frommen und so, das ist typisch Freikirche, die sind alle gleich und so. Und da entsteht dann schnell mal so ein Klima, so, die kannst du eigentlich alle in einen Sack stecken und draufschlagen und triffst immer den Richtigen, oder?
Ich bin in erster Linie mal tief betroffen, wenn ich so Geschichten höre. Es ist nicht die erste und nicht die letzte Geschichte, die ich mit Sicherheit in die Richtung gehört habe, in Medien, von persönlichen Treffen mit Leuten, von persönlichen Begegnungen mit Leuten. Ich mache es immer tief betroffen, als Person selber. Ich finde, der Ansatz zu wählen, zu sagen, hey, wir müssen uns als Freikirchen schützen, der falsche Weg drin. Und bin ich ganz fest der Meinung, da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht gehen. Was ich aber Mühe habe, ist mit dieser Kollektivhaft, wo man drin steht, eben Freikirchen sind so oder so, Christen sind so oder so und nur missbräuchlich unterwegs. Und dort habe ich das Gefühl, dass wir uns auch können schützen, dort wo die auch hinstehen, weil mir persönlich mein Glaube extrem wichtig ist, aber ein freier Glaube, wo ich das Gefühl habe, der gibt mir ganz viel, der gibt ganz vielen Leuten etwas und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man dort so in einen Topf hineingerührt wird. Auslösen tut es bei mir viel mehr, hey, wo gibt es noch Situationen, wo man noch genauer hinschauen können, wo gibt es noch Möglichkeiten, wo man noch eingreifen können. Dort schlägt viel mehr mein Herz, um zu sagen, hey, wir haben auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die mit uns unterwegs sind, in unseren Freikirchen, in unseren Verbänden.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Würdest du ja sagen, dass es vielleicht gerade so ist, dass man es besonders genau muss anschauen. Schule ist eh schon ein hierarchisches System irgendwie, oder? Und dann noch kommt noch ein dogmatisches Element dahinter, für eben das Gottesbild, das auch in einer gewissen Auslegung sehr hierarchisch ist. Also würdest du sagen, es gibt doch durchaus eine Anfälligkeit in so Settings, wenn man sagt, es ist vielleicht eine relativ enge Theologie, plus noch verbunden mit, sag jetzt, Erziehungsanstalt, also schulischen Kontext, dass man dort besonders wachsam muss sein.
Ich kenne die Statistik nicht genau, wie viel Missbrauch an den öffentlichen Schulen wirklich stattfindet. Ich glaube, auch dort hat es ein Mass, wo man kann sagen, dort muss man hinschauen. Überall dort, wo Machtstrukturen drin sind, muss man hinschauen. Und schwierig ist es wahrscheinlich dann, wenn die Schule sehr nah mit einer Gemeinde verbunden ist, wo das Elternsetting sehr nah an dem ist vom Schulsetting. Dort gilt es sicher nochmal neuer hinzuschauen, nochmal offener zu sein, um Kontrollmechanismen drin hineinzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass zwingend nur die jetzt in den Fokus geraten müssen. Man muss sagen, dort muss man hinschauen. Mhm. Das kann ich wirklich so, würde ich so nicht unterschreiben, nein.
Aber verstehe ich das recht? So eine autoritätsgläubige Monokultur, hast du da so ein bisschen beobachtet jetzt vorher? Wenn du sagst, eben das ältere Setting ist gleich wie das in der Schule. Also das ist das jetzt eine zugespitzte Journalistenfrage?
Ja, das ist eine sehr zugespitzte Journalistenfrage. Ich glaube, die Schwierigkeit ist weniger nur in der Fragestellung, ist überall das gleiche Setting drin, sondern wer hat schlussendlich Schluss sagen? Gibt es wirklich die Patronfigur, die drüber steht, der Machthaber, der drüber drin steht, der schlussendlich über alles eine Kontrollfunktion hat? Also wenn wir jetzt in der Doc hinein auch gehört haben, wenn wir im Bericht hineinliest, der vorhin schon rausgekommen ist, dann gibt es so ein Seelsorge-Setting, das Kontrollsystem-Setting ist. Dann, finde ich, hat es eine Gefahr drin. Wenn das dort offen wäre, wenn die Möglichkeit wäre, dass die Schüler hätten können reden, dann finde ich es viel weniger problematisch.
Also der Zusammenhang ist ja auch in dieser Dokumentation von dieser Schule und der angeschlossenen Gemeinde ist irgendwie deutlich geworden, dass die Kinder geschlagen worden sind, wo gleichzeitig als Familie zu der Gemeinde gehören und wo eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, geschlagen worden sind im Einverständnis von den Eltern, wo eigentlich diese Art von Pädagogik mit unterstützen. Und dort wird es natürlich dann schon auch wahnsinnig toxisch, wenn die quasi eben wirklich unter einer Decke stecken und die Lehrer, wo eigentlich gewalttätig, missbräuchlich mit dem Kind umgehen, das machen mit dem Sagen der Eltern. Das hat mich ein bisschen erinnert an das, was ich von meinen Grosseltern und so gehört habe, wo dann quasi der Lehrer Kind züchtigt körperlich und den Eltern erzählt und die Eltern dann daheim gerade nochmal den Gürtel holen und dann nochmal eins oben drauf gehen und die quasi in einer ganz verhängnisvollen Allianz eigentlich die Grenze überschreitet, oder? Das ist schon, ich glaube, das ist schon ein toxisches Setting, oder?
Mhm. Hat aber nichts mit dem christlichen Grundsetting zu. Also du sagst jetzt selber, das ist auch ein Familiensystem, das früher gelebt worden ist. Das hat etwas mit der Nähe, mit der ethischen Fragestellung, wie gehe ich in der Erziehung rein, in welcher Kultur bin ich unterwegs? Das hast du in ganz vielen Orten, nicht nur in christlichen Schulen.
Das sicher, aber vielleicht muss man selbstkritisch genug sein und sagen auch, also da gehört Kirche auch dazu. Also zum Glück sind die Zeiten, würde ich sagen, vorbei, aber es hat natürlich viel lange Zeiten gegeben, wo auch Kirche so Herrschaftssystem, nenne ich es jetzt einmal, gestützt hat und sogar noch legitimiert, oder?
Ja, ich glaube, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ein kirchliches Setting oder christliche Rahmenbedingungen so grenz Überschreitungen begünstigen oder so. Aber es gibt natürlich schon so eine gewisse religiöse Überhöhung auch dann von so Taten. Weißt du, gerade wenn in dem Zusammenhang ist in dieser Dokumentation auch vorgekommen, dass man dann quasi die Bibel zitiert, wo es dann heisst, ja, wer seinen Sohn liebt, den züchtigt er und so. Und wenn natürlich sich das, ich sag mal, wenn sich der Glaube, der christliche Glaube verbindet mit so einem sehr wörtlichen Bibelverständnis, wo man das Gefühl hat, ich lese jetzt einen Text, der 2500 Jahre alt ist und dort heisst, man soll seine Kinder züchtigen. Das ist natürlich ein bisschen eine Huhn- und Ei-Frage. Weißt, die Frage ist, sind das Leute, die sowieso das Gefühl haben, die sowieso eine niedere Frustrationstoleranz haben, Eltern, die eh die Hand ausrutschen und jetzt können sie es noch biblisch legitimieren? Oder ist quasi, sind die Bibelstellen, die man wörtlich versteht denn der Auslöser von so gewalttätiger Erziehung? Ich glaube, das ist sehr schwierig zu beantworten, aber es ist eine ganze fatale Mischung denn, oder? Dass man dann seine Taten auch noch eigentlich sogar im Namen vom Glauben sanktioniert, oder? Das ist etwas, was überhaupt nicht notwendigerweise passiert. Ich lese die gleiche Bibel und ich habe meine Kinder noch nie geschlagen, oder? Aber aus einem bestimmten theologische Verständnis oder Bibelverständnis, das kann natürlich die Hemmschwelle schon dann senken für so Sachen, oder?
Weißt du, ich würde auch nicht sagen, dass das Gemeindesetting oder das kirchliche Setting jetzt rein ursächlich ist für so etwas. Es kommt garantiert auch noch jemand anders vor. Aber das macht es erstens nicht besser und zweitens finde ich, ist schon Aufgabe, finde ich, als kirchliche Organisation oder auch als Christin, als Christ zu fragen, wo sind mögliche Quellen von so Auswüchsen? Also einfach so eine gewisse Selbstkritik und Selbstreflexion zu haben und zu fragen, ja, wie, also was du jetzt angetönt hast, wie muss man theologisch, welche Theologie muss man vertreten und finde einfach künden, dass so einen Zusammenhang eben nicht gemacht werden kann. Also, dass klar ist, wo das Christentum eigentlich steht, auf welcher Seite, nämlich nicht auf der von der Autorität. Und ich glaube, das ist der Punkt für mich.
Ja, und mit dem Punkt, das ist sicher im kirchlichen Setting so gemacht worden. Und gleich ist die Fragestellung auch eine Frage vom Unreflektierten unterwegs. Du hast vorhin selber Beispiel aufgenommen. Wenn ich das schon immer so gemacht habe, wenn ich drinnen gehalten werde, um das weiter so zu machen, wenn ich drinnen gehalten werde, biblisches Verständnis nicht zu hinterfragen, meine Bibel, mein Glaubensleben nicht zu hinterfragen, dann lande ich Strukturen, wo ich nicht daraus rauskomme, dann werde ich unmündig drinnen gehalten, aber das passiert in der kirchlichen Setting genauso wie im weltlichen Setting. Mein Vater hat immer schon geschlagen, darum schlage ich weiter, ich habe nichts anderes gelernt. Ist der gleiche Ansatz, wie ich habe in der Bibel gelesen, du sollst deine Kinder züchtigen. Ich unterstütze das gar nicht, du sollst deine Kinder züchtigen. Das ist nicht mein Grundverständnis und dort setze ich mich wirklich dagegen ein, dass das nicht passiert. Aber grundsätzlich geht es darum, kann ich mein Unterwegssein reflektieren, kann ich mein Bibelverständnis reflektieren, ja. Bin ich überhaupt in der Lage, Schritte zu machen? Und ich glaube, die Kirche hat eine Aufgabe darin, die Leute anzuleiten, sich im Glauben zu reflektieren, im Glauben weiterzukommen, die Bibel zu hinterfragen, seinen eigenen Glauben immer wieder hinterfragen, im Glauben zu wachsen. Und mit dem haben wir schon einen Grossteil von diesen dogmatischen Fragestellungen dann aufgelöst, weil dann gibt es nicht das Dogma drinnen, dann gibt es eine Weite, die irgendwo Platz haben darf.
Wie viel Überzeugungsarbeit hast du jetzt von deiner Seite oder von eurer Seite, von dieser Präventionsarbeit, müssen aufwenden, um die Gemeinde mitzunehmen und zu sagen, hey, das ist wichtig, unterschreibe die Karte da. Haben Sie da offene Türen eingerannt oder hat es da Skepsis gegeben? Wieso brauchen wir das?
Wir haben am Anfang wirklich etwas ausgearbeitet, haben nachher das in ein grosses Verband rausgegeben von Leuten, wo wir das Gefühl haben, die könnten damit auf den Weg gehen. Wir haben nicht nur offene Türen eingerannt. Es gibt einige, die sagen, hey, nein, das sehen wir für uns nicht, mit dem können wir nicht unterwegs sein, mit dem wollen wir noch nicht unterwegs sein. Ob es nur am Inhalt liegt von der Thematik, glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt viel mehr am Weg, wo wir damit einschlagen, wo wir damit gehen. Aber zu einem Grossteil würde ich sagen, aber ich könnte jetzt keine Prozentzahl sagen, zu einem Grossteil rennen wir offene Türen ein. ich erlebe immer wieder Kirchengemeinden im Unterwegssein oder Verbände im Unterwegssein, die sagen, hey, wir wollen dort hinschauen, wir wollen vorwärts gehen. Wir als Methodisten, wir haben relativ kleine, relativ gute Arbeit angefangen aufgleisen. Wir sind ganz viel angefragt worden, schon bevor das Netzwerk gegeben hat, um zu sagen, hey, gebt uns bitte Einblick in eure Unterlagen. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr den Prozess angefangen? Wie hat euer Risikomanagement drinnen ausgesehen? Wo habt ihr genau hingeschaut? Welche Tools habt ihr dazu genutzt? Wie sehen euch die Endresultate aus? Und das spiegelt für mich auch den Punkt, zu sagen, die Kirchen wollen anschauen. Mhm.
Aber kannst du vielleicht noch ein bisschen umschreiben, was die Skepsis ist? Also was die Argumente sind, warum die Türen nicht aufgeht?
Ich glaube, dort hat es theologische Fragestellungen drin, wo einerseits drin stehen und die anderen sind dann die Fragestellung von der Rechenschaft an einem anderen Verband, der vielleicht ein bisschen anders tickt gegenüber mit den Impulskonferenzen, wenn wir wirklich so nah miteinander unterwegs sind. Das ist so der zweite Teil, der sicher dort drin spielt. Die Freikirchenlandschaft ist riesig.
Was für theologische Fragestellungen?
Ich finde es wirklich ganz schwierig, eine einzelne theologische Fragestellung daraus herauszupicken. Eines der grossen Themenfelder hat aber ganz wenig mit dem Thema Missbrauch zu tun, oder nur am Rande vielleicht mit dem Thema Missbrauch zu tun, ist die ganze Gender-Fragestellung, wo die Kirchenlandschaft sehr gespalten drin ist. Mhm. Je nachdem, wie man dort etwas ausformuliert, sagt der eine Kirchenverband, ja, für uns stimmt das, und der andere sagt, mit dem können wir nicht unterwegs sein. Mhm.
Vielleicht noch das, was du sagst mit der Rechenschaft. Also, ich wäre eh froh, du könntest nachher so ein konkretes Bild geben. Was wird das bedeuten für die Kirchen, die sagen, für die Gemeindeverbände, Freikirchenverbände, die sagen, wir möchten das unterstützen, wir möchten da mit ins Boot kommen, wir unterschreiben die Charta und wir sind da dabei. Was bedeutet das konkret? Was für Schritte werden denn gemacht? Und du hast vorher gesagt, eben, dass es gewisse Reservationen vielleicht gibt, an einzelnen Orten zumindest, gegenüber einer Rechenschaft von außen. Das ist ja Teil von dem Schritt, wo dann gegangen werden, dass man eben nicht nur irgendwie intern sich quasi verpflichtet, sondern dass zum Beispiel Menschen, Volunteers, Freiwillige oder auch Angestellte, die mit Kind arbeiten, dass die externe Ausbildung bekommen von außen und dass es eine externe Anlaufstelle gibt für Leute, die Grenzverletzungen vermutet oder erlebt haben. Oder? Und das ist natürlich so eine gewisse Form von Heteronomie, die nicht in allen Gemeinschaften unbedingt gleich willkommen ist, wahrscheinlich.
Ich glaube, der Weg ist, mal auf die Homepage zu gehen, zu schauen, kann man hinter diesen Zielsetzungen stehen, hinter dem, was dort auch drauf steht. Was wir sagen, was sie müssen, ist die gemeinsame Karte unterschreiben, die gewisse Gemeinsamkeiten mit aufnimmt, gewisse Minimal Standards mit aufnimmt. Dort steht drin, dass man ein niederschwelliges Meldeangebot hat als Verein, wo zu dem Zeitpunkt, wo man unterschreibt, noch nicht existieren muss, aber muss bereit sein, eins zu erstellen, eins ins Leben zu rufen. Das ist die Fragestellung von der externen Meldestelle drin. Dort sind Fragestellungen drin. Haben wir ein Präventionskonzept? Sind wir bereit, unsere Leute präventiv zu schulen? Sind wir bereit, immer wieder auch hinzuschauen, wo könnten Machtstrukturen, wo könnten Missbrauchsstrukturen sein? Das sind die Fragestellung, die die Karte aufnimmt. Dann sagen wir haben alle zwei Jahre eine Impuls- und Rechenschaftskonferenz, wo wir mit Leuten, die nicht von unseren Kreisen sind, auch unterwegs sind, die dort Inputs geben, die Fachinputs geben zum Thema Missbrauch, zum Thema Grenzverletzungen, und wo es auch darum geht, miteinander im Gespräch sein, voneinander zu lernen, einander auch zu erzählen, dort stehen wir oder dort haben wir noch Schwierigkeiten drin. Und der dritte Punkt, jetzt habe ich gerade vergessen. Der dritte Punkt ist das Vernetzen. Das Wollen vernetzen, das, was ich am Anfang aufgenommen habe. Das Wollen Unterlagen auch bereitstellen, miteinander können zu teilen. Das ist unser Weg, der geht. Das ist unser Weg, der nicht geht. Es gibt auf dieser Homepage eine ganze Seite, wo Materialien geteilt werden, zum Teil öffentlich und zum Teil nur interne Materialien. Und man sagt, die können wir auch voneinander lernen. Also das Ziel ist wirklich auch dort, miteinander können zu lernen, miteinander gegenseitig können zu sensibilisieren, im Themenfeld unterwegs zu sein. Und Sensibilisierung ist für mich eines von der Hauptthemenfelder, wenn ich von meiner Seite her auch schaue, zu sagen, ich glaube, wir müssen sensibel sein auf dem Thema. Auch in der Kirchenlandschaft gibt es Grenzverletzungen. In allen Kirchenverbänden gibt es Grenzverletzungen. Kleinere, grössere, schauen wir dort an, sensibilisieren wir einander im Umgang miteinander. Sind wir dort in Strukturen unterwegs, wo man sich kann, hinterfragen kann? Im Verband selber, in der Gemeinde selber, aber auch im grösseren Setting.
Ja, das ist... Vielleicht die Art von Sensibilisierung oder von Problembewusstsein ist möglicherweise eine Konsequenz, die auch aus dieser Dokumentation und diesen hohen Wellen, die das geworfen hat, könnte resultieren. Das wäre zumindest eine Hoffnung, dass auch, sagen jetzt ganz fromme Kreise, wenn ich habe das auch schon gehört von Gemeinden, wo man irgendwie das in Erwägung gezogen hat, ob man echt sich mal müsste mit irgendwie Grenzverletzung, mit der Präventionsarbeit und so. Und dann, je nachdem, wie das Selbstverständnis von einer Gemeinde ist, es gibt dann schon auch sehr in sich abgeschlossene evangelikal-fundamentalistische Gemeinschaften, wo so mit dem Selbstverständnis unterwegs sind, wir sind die richtigen Gläubigen, oder? Und wo dann zum Teil, ich habe das jetzt in einem konkreten Fall gehört, wo dann zurückmeldet, ja, das gibt's bei uns nicht. Das gibt's quasi per Definition nicht, weil wir spielen ja im richtigen Team und wir meinen es doch alle gut und so. Und das ist ja auch ein Stück weit eine bewundernswerte Naivität dahinter, aber es ist eben auch eine gefährliche Naivität, weil jetzt gerade das Beispiel von dieser Schule zeigt, dass in ganz, ganz frommen und hochreligiösen Kreisen genau so Sachen eben auch passieren. Also das Problembewusstsein, dass das entsteht, oder das wäre vielleicht eine Hoffnung von so einem medienwirksamen Missbrauchsfall.
Ja, ich gebe dir völlig recht. Ich hoffe ganz fest, dass das positive Folge ist daraus. Ich glaube, je mehr dass man über Grenzverletzungen ins Gespräch kommt, umso sensibler ist man im Themenfeld, umso unterwegs, umso mehr hinterfragt man sich. Ich kenne die Antworten auch, bei uns gibt es das sicher nicht. Bei unserer Gemeinde kann das nicht passieren. Und wenn nachher in konkrete Beispiele hineingehst, dann merkst du auf einmal, oh, dort hat man einen Ort, wo vielleicht nicht keine Grenzverletzung passiert ist, aber wo man mal müsste hinschauen, haben wir dort eine Struktur drin, die falsch ist. Mhm. Und ich hoffe, dass das die Folge daraus raus ist, die positive Folge daraus raus ist.
Ja, die Frage ist, ob es Naivität ist oder mehr als Naivität. Nämlich ja genau das Autoritätsdenken, das gar nicht auf die Idee kommt, dass es quasi Grenzverletzungen kann geben kann. Weil Grenzverletzung, dass ich überhaupt über das nachdenke, heisst ja, dass ich meinem Gegenüber zugestehe, dass das eigene individuelle Grenzen hat und ich nicht die definiere. Und darum finde ich, es ist mehr als naiv. Also wenn ich das Gefühl habe, das gibt es bei uns nicht, dann ist das ja so ein Denken, das sagt, es gibt irgendjemand in der Hierarchie, der die Grenzen definiert und quasi definiert, was eine Grenzverletzung ist. Und ich glaube, das ist noch wichtig zu wissen, dass man Grenzverletzungen ja nie definieren kann, sondern die ergibt sich ja in jeder Situation wieder anders und auch zwischen allen Menschen wieder anders. Weil ich muss ja zuerst bei meinem Gegenüber herausfinden, oder ja, es gibt ja auch Grenzverletzungen, die in dem Sinn nicht ja, Zeichen schlimm sind, sondern wo ich einfach merke, aha, bei dir ist da die Grenze. Und die Frage ist ja, es geht ja nicht darum, Grenzverletzungen jetzt immer können zu vermeiden, sondern sie überhaupt als Ereignis zu anerkennen, oder?
Ja, ich denke genau. Ich glaube, dort hätten wir als Kirchen und als Verband auch eine grosse Chance zum Lernen, mit Grenzen umzugehen. Es braucht aber das Bewusstsein. Deine Grenze ist nicht gleich meiner Grenze. Es braucht ein Bewusstsein von Nähe Distanz. Es gibt auch eine gesunde Nähe. Und dort miteinander zu lernen, ist etwas, wo wir als Kirchen für mich einen Auftrag drin hätten. Wo wir können Lernfelder bieten, wo wir auch bei Grenzen, die noch nicht schlimm sind, bei Grenzverletzungen, die irgendwo der andere zwar schon treffen, mich aber selber nicht so schlimm gedacht haben, miteinander ins Gespräch kommen und sagen, hey, wieso hätte ich jetzt meine Aussage betroffen gemacht? Was kann ich da davon lernen? Ich glaube, dort hätten wir einen Auftrag drin. Nimmt aber nicht davon, nicht weg, dass es auch Machtstrukturen gibt und Leute gibt, die das nicht können. Aber das ist nicht eine Frage nur von der Kirchenlandschaft, das ist eine Frage von unserer Gesellschaft und schon lange
was nicht können?
Es gibt Leute, die Macht, das Machtinstrument brauchen für ihr Unterwegssein. Mhm. Und der Auftrag von einer Kirche oder von jeder Organisation ist dort auch zu sagen, hey, dort hat es eine Grenze, dürfen wir so eine Person überhaupt vorne setzen? Aber das gilt nicht nur für Kirchenlandschaften, das gilt für alle Systeme. Wenn man einen Machthaber vorne setzt, der nachher diktatorisch, patriarchisch unterwegs ist, dann ist das ganz schwierig, dort zu sensibilisieren.
Ja, also das ist eigentlich identisch oder verwandt mit dem, was man auch im Zuge der MeToo-Debatte diskutiert hat. Es ist besonders brisant und prekär dort, wo irgendwie Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, oder? Wo jemand in einer Autoritätsposition ist und andere, jetzt gerade bei Kindern ist es natürlich naheliegend, dass sie dann irgendwie, du bist abhängig von deinem Lehrer, der gibt dir deine Noten, der beurteilt dich, Eltern dasselbe und in ganz frommen Kreisen bei Pastoren und so, da gibt es ein Gefälle und dort ist es besonders, besonders virulent, oder? Die Frage von Grenzverletzung. Und eigentlich, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wäre dann ein Teil auch, dass man auch daran schafft, irgendwie Menschen und auch gerade Minderjährige zu ermächtigen, irgendwie über ihre Grenzen zu reden. Also ich habe das jetzt bei unseren Kindern, habe ich das eigentlich sehr positiv erlebt in der Schule, wie irgendwie die in der Primarschule, super irgendwie beigebracht bekommen, so die, mein Körper gehört mir und so, und das ist wirklich sich in daheim auch erzählt, das haben sie sehr eindrücklich gefunden, ist sogar der Polizist vorbeigekommen in die Schule und so, und hat ihnen gesagt, schaut, es gibt Grenzen, und dann haben sie wirklich das eingeübt, halt, stopp und so, oder, das ist meine Grenze, bis da hin und nicht weiter, das ist mein Körper und so, und das, ich bin sehr stolz gewesen auf meine Kinder, dass sie das so aufgenommen haben, aber auch irgendwie auf ein Schulsystem, das für das so sensibilisiert. Ich habe von dem nie etwas gehört in meiner Primarschule, zu meinen, weiß auch nicht, 70er und frühe 80er Jahre, oder habe ich von dem nie etwas gehört. Und ich denke, das wäre in Schulen, in Kirchen, in Gemeinden wahrscheinlich auch wichtig, dass man in Jungscharen und Sonntagsschule und so weiter, dass man das auch zum Thema macht, dass man Kinder ermächtigt, ihre Grenzen überhaupt zu sehen, und die auch zu artikulieren, oder?
Ich glaube, das geschieht auch. Also ja. Ich würde sagen, das geschieht sicher nicht überall, aber an vielen Orten geschieht es. Aber für da muss man zuerst einmal die Leute sensibilisieren und sagen, hey, das wäre im Fall ein Auftrag von euch auch als Kirchenverein und Verbände und nicht nur als öffentliche Schulen. Ja. Aber ich glaube, das ist etwas, was immer mal wieder geschieht. Und dort den Weg zu suchen, um die Jugendlichen, zum Kind zu ermächtigen. Ich finde auch Erwachsene ermächtigen. Es ist nicht nur das Kinder- und Jugendproblem, ja, das ganze Missbrauchsthematik. Auch die Erwachsenen muss man ermächtigen, um für sich einzustehen, um ihre Grenzen zu kennen, sie ihre Grenzen können zu benennen, ist eins. Und die andere Seite ist dann, von der anderen Seite zu gehen, zum sagen, hey, meine lieben Leute, sind ihr euch eurer Machtposition auch bewusst? Was heisst das? Wie reflektiert ihr euch dort drin? Wie geht ihr mit dieser Fragestellung um, wenn auch dort ihr das Gefühl habt, ihr werdet dort einmal zu fest in eine Machtposition hineingedrängt zum Beispiel, oder wenn ihr merkt, ich bin mir nicht mehr so sicher, wie viel Macht habe ich überhaupt drin, oder ist sie überhaupt noch gesund, meine Macht, oder geht sie zu weit?
Mhm. Ja, ich glaube, dass eben, dass man darüber redet, über die Fragestellung, bevor man das Gefühl hat, es ist etwas passiert. Eben, was du sagst, also ich erlebe das bei der Schule auch so, auch an Elternabend und so, und bei den Kindern, dort bei dem Klassenrat, wo sie einmal in der Woche haben, wird das sehr häufig thematisiert, so die Frage vom Zusammenleben, von wie geht man miteinander um und so, ohne dass jetzt da schon ein Problem virulent wäre. Und ich glaube, das ist so entscheidend, dass man so Fragen thematisiert, ohne dass man das Gefühl hat, es gibt jetzt schon einen Anlass, sondern weiss, es gibt immer einen Anlass. Es gibt immer Anlass, darüber zu reden, oder?
Mhm. Und es gibt Schutzkonzepte und Schutzmöglichkeiten, die man kann in dem Moment auch mit ins Spiel bringen. Also gerade Jugendkinderlager haben ganz viele Schutzkonzepte, die auch sexuellen, geistlichen Missbrauch aufnehmen, wo das ein Themenfeld ist, wo man im Team vor einem darüber redet, wo sind die Grenzen, wo müssen wir achten, wo sind die Gefahrenquellen drin.
Da glaube ich, da hilft eben, also ich bin sehr froh um die Arbeit, die du machst da, weil ich glaube, da hilft es eben schon, wenn man wenn es ein Netzwerk gibt, wenn es eine Charta gibt, wenn es irgendwie Grundsätze gibt, wo man sich daran orientieren kann. Ich glaube, es ist ja nicht, wie soll ich sagen, oft fehlt es einfach an der Sensibilisierung für bestimmte Situationen. Ich habe das gemerkt in der Kirche, wo ich früher noch Pastor war. Wir haben das auch eingeführt, das Konzept. Und dann haben wir wirklich so einen ganzen Katalog von also Selbstverpflichtungen, wo jeder hat müssen unterschreiben, wo irgendwie mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, dass man zum Beispiel nie mit einem Kind allein aufs WC geht oder so. Das sind so Sachen, wo ich habe jetzt nie irgendwie mit Kind geschafft oder so in einem kirchlichen oder sonst schulischen Kontext. Ich wäre jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass das jetzt eine verfängliche Situation ist oder dass das jetzt irgendwie, dass man sich an das, dass man auf das müsste achten. Das hat mir jetzt geholfen, um das mitzubekommen, was es so für Guidelines gibt, die auch wirklich können helfen können, um einfach sag jetzt mal, die Anzahl Situationen zu minimieren, wo es zu so Grenzverletzungen könnte kommen.
Du hast gesagt, du, jetzt sind wir seit einem Jahr, oder? Gibt es die Karte, habe ich das recht verstanden? Was ist in dem Jahr passiert? Hast du das Gefühl, sie sind jetzt an einem ganz anderen Punkt als vor einem Jahr? Oder wie lange Atem braucht es da? Wie schnell geht es da vorwärts?
Ich glaube, es ist ein langer Prozess. Ich glaube wirklich, der Punkt ist, es hat ganz viel, was dort unterzeichnet haben, ganz viele von diesen Unterzeichnern haben schon ein ganz gutes Präventionskonzept gehabt. Die haben schon ganz gute Meldestellen drin gehabt. Die sind sich schon vielen Punkten bewusst gewesen, wo sie drauf schauen müssen. Ich weiss aber also auch gerade viele von denen sagen, ey, wir haben jetzt in diesem Jahr nochmal hingeschaut, wir haben uns nochmal hinterfragt, wir haben nochmal geschaut, an welchem Punkt müssen wir nochmal konkreter und klarer werden. Dann gibt es einige, die sagen, wir sind wirklich ganz am Anfang, die sind dran, die sind am ihre Konzepte ausarbeiten, die sind am ihre Risikoanalysen von ihrem Gemeindesystem auch am machen, weil als Basis muss stehen von jedem Präventionskonzept, wo sind überhaupt unsere Risikoquellen auch drinnen, wo wir besonders müssen hinschauen. Dann sind wir dran, eine gemeinsame Meldestelle zu erarbeiten, ins Leben zu rufen, wo wir sagen, die ist wirklich unabhängig von unseren Kirchenverbänden, von unseren Verbänden, die sonst mit unterzeichnet haben, wo man ganz extern kann hingehen kann, sich melden und sagen, hey, ich habe das drin erlebt, gib mir mal einen Rat, wie soll ich damit umgehen. Das ist ein dritter Schritt, der am Laufen ist. Und von dem her sind meine Schritte, es sind Schritte, die aber auch ganz gross sind. Ich begleite gewisse Gemeindeverbände persönlich auch, die mich angefragt haben, um zu sagen, kannst du uns dein Know-how zur Verfügung stellen? Können wir auf deinen Rat zurückgreifen? Kannst du mit uns mal einen Schulungstag dazu leiten oder mal irgendwo anschauen? Dort gibt es aber auch andere Organisationen von ganz extern, die das machen. Ich glaube, dort sind die Sachen am Gehen. Nimm den Partner nicht weg, dass Grenzverletzungen gibt und wird geben. Ganz alles verhindern können wir nicht. Auch wenn ich noch so gerne würde sagen, hey, in zwei Jahren haben wir keinen einzigen Machtmissbrauch, keinen einzigen Missbrauchsfall mehr im Kirchenverband. Aber das ist eine Utopie, wir müssen unterwegs sein mit Menschen.
Natascha, danke vielmals für deinen Besuch und für das Gespräch. Ich bin froh um die Arbeit, die du machst und wünsche mir tatsächlich für Freikirche und für reformierte Kirche und katholische Kirche, dass wir einen grossen Schritt vorwärts kommen im Blick auf Sensibilisierung, Problembewusstsein, aber auch wirklich auf Massnahmen, wo Grenzverletzungen einschränken. Danke vielmals und euch allen ganz einen guten Rest von der Woche. Ciao miteinander.
Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.